Willkommen zum Next Chapter Podcast von Ex Libris. Autorinnen, Autoren und Bookfluencerinnen lesen aus ihren eigenen Werken oder aus Geschichten vor, die sie lieben und sprechen im Interview über ihre Bücher, sich selbst und das Leben. Gianmarco Schmid, besser bekannt als Rapper Jimmer, hat seine Mutter verloren und schrieb innerhalb von nur 8 Tagen das Buch Abschiede von Mutter. Heute liest er daraus vor und gibt damit einen sehr persönlichen Einblick in seine Geschichte. Abschiede von Mutter ist ein schonungslos offener, erschütternder und berührender Text. Und zugleich ein lautes Plädoyer gegen die Sucht, in dem Gianmarco auch überraschend leise Töne anschlägt. Das Schreiben half ihm, so etwas wie Frieden zu finden. Oder zumindest einen Abschluss. Jan van Ditzhuizen sitzt ihm im Gespräch gegenüber. Einem Mann, der dabei fast wie ein sanfter Riese wirkt und spricht mit ihm über den Tod seiner Mutter, Alkoholsucht und die Kraft des Abschiednehmens.
Guten Abend. Ich lese aus meinem Buch Abschiede von Mutter. Ein Stück aus dem Prolog auf Mundart. Und nachher auf Hochdeutsch das erste Kapitel. Danke, Mama. Auch wenn du am Schluss schon länger nicht mehr gewusst hast, wer ich bin. Auch wenn wir uns schon seit Jahren nichts mehr zu sagen hatten von Belang. Auch wenn das Verhalten von uns beiden uns nicht mehr zusammenlassen konnte. Auch wenn unser Abschied ohne Vorwarnung und unwiderruflich war. Du bist meine Mutter und hast mir die Geburt geschenkt. Und vieles in mir hinterlassen. Für das bin ich dankbar. Und auch für den Moment, wo ich Liebe gespürt habe. Wo der Hilfe da war. Ein Ausweg, eine Hoffnung, eine Vision. Wenn man die dumme Metapher mit den Jaskarten will zerraten zeugen, kann man so sagen, wir haben alle verdammt miese Karten ausgeteilt gekriegt. Das wissen wir. Darum alles gut. Danke für alles. Ich liebe deine Erinnerung. Erinnerungen an gute Zeiten und Lachen. An aufrichtige Freude und Genügsamkeit. Zufriedenheit, Ruhe und Glück. Danke für das. Ich hoffe, es wird dir gerecht. Dein Knopf, Gianmarco. Tag des Anrufs. Es war früh am nebligen Morgen, montags. Die Nachricht meiner Schwester. Ruf mich an, sobald du etwas Zeit hast. Zwinker-Smiley. Ich tat, wie mir befohlen. Das Handy lag vor mir auf dem riesigen Esstisch im Wohnzimmer, Lautsprecher eingestellt. Hier arbeitete ich meistens morgens. Später verzog ich mich ins Büro. Die ersten Stunden des Tages aber saß ich jeweils mit Tee oder Kaffee an eben diesem massiven Tisch im Wohnzimmer mit dem Blick Richtung Dreibündenstein. Um diese Uhrzeit zeigte sich die Sonne kurz vor 9 Uhr im Dorf, schaffte es gerade so über den Kamm neben dem Montalin und zog flach Richtung Surselva. Ich rief an, es klingelte nur einmal. Am Wochenende zuvor hatte ich ein Konzert auf einem Festival in Chur gegeben. 15.000 Leute im Publikum. Meine Schwester war auch da gewesen. Wir hatten in den vergangenen Wochen oft Kontakt gehabt. Unsere Mutter war terminal an Rachenkrebs erkrankt. Diese Nachricht hatten wir als Anlass für einen ausgiebigen Austausch genutzt und wir begannen uns langsam, aber sicher auf einen endgültigen Abschied vorzubereiten. Wir sprachen über das Konzert. Sie hatte sich sehr gefreut und ich war froh, war es vorüber, denn es war alles etwas viel auf einmal. Es passte kaum zusammen im Kopf. Also, die andere Sache, wie sage ich das jetzt? Sie ist am Sonntag in der Nacht verstorben. Der Kantonsarzt hat ihren Tod bestätigt. Am Morgen danach ist einfach eingeschlafen. Beide erwarteten wohl eine Reaktion am anderen Ende der Leitung. Aber es kam nichts. Ich starrte noch immer den Dreibündenstein an. Die Sonne kämpfte noch immer vergeblich gegen den Nebel und mein Tee schmeckte noch genau gleich. Diesen Moment hatte ich mir 1000-fach vorgestellt. Überrascht war ich also nicht, außer darüber, dass sie friedlich eingeschlafen war. An der Wand fiel mir der leere Jahresplanungskalender auf, den ich gerade erst aufgehängt hatte. All diese leeren Tage, ohne wirkliche Aufgabe und wieder ein solches Telefonat. Ich habe mich ziemlich genau 10 Jahre lang auf diesen Moment vorbereitet. Mit damals 33 Jahren änderte ich durch einen wütenden Anruf bei meiner Mutter unser Verhältnis. Wo wir zuvor noch auf Abstand gewesen waren, aber dennoch verbunden, klaffte fortan ein schwarzes Loch. 33 Jahre lang hatte ich mir die Wahrheit von meiner Mutter erzählen lassen. Natürlich hatte ich mich oft gefragt, was denn nun stimmte. Als ich mit 16 ein Jahr im Kloster verbrachte, änderte sich nicht nur mein Verhältnis zum Thema Wahrheit, sondern auch mein Bezug zur Familie. In diesem Alter hatte ich begonnen, die richtigen Fragen zu stellen. Die Fassade bröckelte, still, aber stetig. Ich arbeitete nach der Lehre in der Psychiatrie und für die sozialen Dienste der Stadt. Was Alkohol- und Suchtverhalten betraf, war ich mit 23 Jahren plötzlich vom Fach. 10 Jahre später. Es war ein normaler Abend gewesen. Mein Vater und ich hatten wie so oft in unserer Stammkneipe gebechert und uns über Belanglosigkeiten in Sport und Gesellschaft unterhalten. Das Gespräch wurde aber tiefer, was selten vorkam. Plötzlich saßen wir in einem Austausch über die Ehe meiner Eltern. Ich wurde mutig und wollte endlich mit 33 Jahren die Wahrheit über die Scheidung meiner Eltern wissen. Aus seinem Blickwinkel. Er sprach, ich hörte zu. Es ist ein schräges Gefühl, als Erwachsener plötzlich mit neuen Wahrheiten über die eigene Kindheit konfrontiert zu werden. Es gab nichts zu bezweifeln. Mein Vater erzählte mir an diesem Abend zum ersten Mal von der Scheidung. Meine Mutter hatte über 20 Jahre lang alle paar Monate ihre Eindrücke zu diesem Thema erörtert, ergänzt, modelliert. Natürlich waren dabei in all den Jahren einige Details bei mir hängen geblieben, die meine Meinung gegenüber meinem Vater beeinflusst hatten. Er tat wenig bis gar nichts dagegen und jetzt verstand ich auch warum. Auch er war traumatisiert. Ohne die Details aufzuarbeiten, möchte ich einen Punkt setzen. Die Scheidung meiner Eltern hatte herzlich wenig mit dem Verhalten meines Vaters zu tun. Er mag zwar anstrengend gewesen sein, doch meine Mutter war damals schon eine tickende Zeitbombe und ließ keine Gelegenheit aus, sich bei öffentlichen Anlässen bis zum Kontrollverlust abzuschießen. Und das war's auch schon. Das war der Anteil der Wahrheit, der uns vorenthalten worden war. Stattdessen war unser Vater, je nach Mutters Saison, entweder ein Rabenvater, armer Schlucker, Geizkragen, Lüstling oder Alkoholiker gewesen. Weder meine Schwester noch ich hatten je daran gedacht, dass meine Mutter bereits vor der Ehe Alkoholikerin gewesen sein könnte. Darüber hatten wir in all den Jahren nie nachgedacht. Für uns war es schlecht seit vielen Jahren. Aber wie es davor gewesen war, bevor wir uns des permanenten Rauschs bewusst wurden, bevor wir den Wein zum Znüni durchschauten, die Kneipennächte zählten und heimlich das Altglas entsorgten, das ahnten wir nicht. Alkohol ist ein furchtbarer Berater, der schlimmste Sauhund. Er mag bei uns gesellschaftlich akzeptiert sein, er mag von mir aus zur Kultur gehören. Fakt ist, Alkohol zerstört Menschen und Familien. So wie ich es zuerst bei uns nur langsam begriff, so schnell ging mir ein Licht auf, als ich als Hilfspfleger in der psychiatrischen Notfallabteilung begann. Da waren sie, die Alkoholiker und Alkoholikerinnen, mit den verheerenderen Lügen als Junkies, labiler als bipolare Störungen, finsterer als paranoide Schizophrenie. Ich sah sie kommen, lügen, gehen und wieder zurückkommen, Parfüm trinken, zittern wie ein Presslufthammer, fahl wie Zombies, die weinenden Angehörigen, wie die Bezugspersonen der Familie Hoffnung gaben, die Therapiemöglichkeiten aufzeigten, aber im Schutz des Stationsbüros nur noch den Kopf schüttelten. Da ich den Umgang mit psychisch erkrankten Personen schon von zu Hause her kannte und mich dieses Thema wie kein zweites interessierte, verliebte ich mich in den Job als Hilfspfleger. Damals wusste ich es noch nicht. Aber gleichzeitig zu meiner Berufsliebe begann meine Mutter ihre Affinität zum Hospital zu entwickeln. Statt ihrer Saufkumpanen in der Kneipe waren es nun die Pflegenden in den Kliniken, die dem Selbstmitleid horchen mussten, bezahlt vom Staat. Sie kannte das Spiel, ich mittlerweile auch. Sie war nun dort Patientin, wo ich zuvor entweder Hilfspfleger oder selbst Patient gewesen war. Es gab eine Phase in ihrer Alkoholsucht, in der sich Besserung abzeichnete. Die ersten Klinikaufenthalte sahen wir als Chance. Sie kamen spät. Erst nach dem 50. Lebensjahr gab es Einsicht. Wir wussten nicht, dass die Krankheit bei ihr schon zu tief in der Seele wohnte. Es gab keine Alternative zum Trinken. Es gab Trinken und Nicht-Trinken. Und Nicht-Trinken, das waren wir, die Kinder, die Familie, der Job, die Verpflichtungen, die Sorgen. Also gab es keinen Grund, nicht zu trinken, wenn man einen Entzug hinter sich gebracht hatte. Man war wieder erholt. Die Organe waren abermals bereit für eine Schlacht. So drehte sich der Zirkus im Kreis. waren es zuerst noch enttäuschte Gespräche, Streit und Diskussionen gewesen, so blieb uns eines Tages nichts anderes übrig, als das Zepter dem Schicksalsgott zu überlassen. Ich entwickelte eine Devise. Meine Regeln waren klar. Übertretungen würden geahndet. Ich würde nicht mehr alles durchgehen lassen. Ich verbot ihr Dinge in meiner Gegenwart oder bei meinen Veranstaltungen. Ich wusste, ich musste. Wir trugen sie betrunken nach Hause, aber immerhin an dem Abend nicht geraucht. Nichts funktionierte. Das Problem wurde endlos oder zumindest tödlich. Der erste Therapieansatz bei allen Süchten ist, dass man selbst von der Sucht wegkommen möchte, sonst funktioniert es nicht. Sie wollte nicht. Alkohol und die Kneipe waren unserer Mutter wichtiger als wir. Das war meine Quintessenz nach den ersten 20 Jahren in dieser Thematik mit 33. Sie sprach es sogar einmal in meiner Gegenwart aus, sternhagelvoll an ihrem Küchentisch sitzend, rauchend, mit einer Körperhaltung wie eine verbeulte Leberwurst. Sie bestätigte, ja, diese Leute und die Kneipe sind mir wichtiger. Am Tag unseres letzten Gesprächs erhielt ich nur eine neue Information. Sie hatte immer gesoffen. Immer. Sie hatte das Problem verheimlicht, heruntergespielt, weggespart oder gleich nachhaltig weggesoffen bis zur Amnesie. Niemand hielt es für wichtig, uns wenigstens zu erklären, dass das Trinkverhalten nicht unseretwegen angezogen hatte, sondern dass es nie weniger gewesen war, als es immer war. Es gab keine Pause, weder vorher noch nachher, nicht während Schwangerschaften und auch nicht bei Krankheit. Das bedeutete auch, dass sowohl unser Vater als auch die Familie gescheitert waren, trotz aller Bitten, sie möge sich doch zügeln. Es bremste sie weder der Hundewelpe, die Schwangerschaft, die Geburt noch das Kind. Sie soff durch. Alkohol war an allem schuld, vor unserer Geburt und auch danach. Nur hatten wir es uns so erklärt, dass der Stress mit uns wohl die Mutter zur Flasche getrieben hatte. Sie hätte es in der Hand gehabt, unsere Annahme zu korrigieren. Eigentlich wusste sie ja immer, dass sie selbst das Problem war und nicht alle anderen, wie sie es uns wieder und wieder eingetrichtert hatte. Aber wie sie es schaffte, ihre Familie und uns so gegeneinander auszuspielen, dass sie bis zum 50. Lebensjahr ungehindert täglich saufen konnte, werde ich wohl nie herausfinden. Nachdem ich also erfahren hatte, dass mir dieses kleine Problem verschwiegen worden war und wir im Laufe der Zeit eine stark bearbeitete Realität angenommen hatten, war für mich Schluss. Es reichte. An Ort und Stelle rief ich meine Mutter an, noch in der Kneipe. Sie war angetrunken und das Gespräch war für sie nur eines von vielen, denn sie erwähnte den Anruf in der Folge nie, auch nicht gegenüber meiner Schwester. Sie vergaß ihn wohl augenblicklich und man muss kein Raketenforscher sein, um zu ahnen, wie sie dieses Wunder vollbrachte. Direkt weggesoffen. Am Telefon sagte ich ihr, dass jahrelange Lügen unser Leben manipuliert hatten. Ich ihretwegen meinen Vater verstoßen hatte, aus Scham Tanten und Onkel nicht mehr sehen wollte, meinen Cousins und Cousinen großräumig aus dem Weg ging, weil ich mich für mitschuldig hielt. Dass es keiner je für nötig gehalten hatte, das Problem Alkohol beim Namen zu nennen. Gleichzeitig enttäuscht und traurig, verwirrt und leer, versuchte ich zu verstehen, weshalb sie so gelogen hatte. Sie musste doch wissen, dass wir irgendwann erfahren würden, wie das Leben mit ihr vor unserer gemeinsamen Zeit abgelaufen war. Wir hatten nur Fotos gesehen und gehört, was unser Vater alles verkackt hatte. Jetzt ließ sich Mutter nicht zu Wort kommen. Wir hatten nichts vom Alkohol gewusst, nicht gewusst, dass sie aus Trotz mit einem Polizisten fremdgegangen war. Wir hatten nicht gewusst, dass unser Vater in Therapie gemusst hatte und sich das Leben hatte nehmen wollen. Wir wussten nur, Vater war ein schlechter Mensch und die Scheidung seine Schuld und er fremdgegangen und ohnehin habe er gesoffen. Vor 10 Jahren verabschiedete ich mich also am Telefon wütend von meiner Mutter. Ich erklärte ihr, dass ich nichts mehr von ihr hören und wissen wollte und ich ihr nie verzeihen würde, dass sie uns zu ihrem eigenen Vorteil eine Vergangenheit aufgetischt hatte, die es so nie gegeben hatte. Sie hatte meine Liebe nie verdient. So meinte ich es. Sie verstand zwar den Text bis zum Schluss, aber dieser eine verbale Ausbruch, für mich ein Jahrzehnteereignis, hatte nicht einmal die Kraft, für sie zu einem klaren Erinnerungsfetzen zu werden. Sie löschte das Gespräch für sich direkt, noch am selben Abend. Ich war geladen. Die Entscheidung, sie aus meinem Leben auszuschließen, traf ich mit ordentlichem Vorlauf. Es war genug mit den Anrufen von der Polizei, mit der Vormundschaftsbehörde und mit den Kliniken. Sie hatte uns und sich so viel Leid zugefügt. Autounfälle mit Verletzten, ihre Schädelbrüche, Stürze, die steile Treppe hinunter, ihre mehrfach gebrochenen Beine und unerklärlichen Blutergüsse. Auch ihr Äußeres hatte irgendwann dem Druck der Substanzen nachgegeben. Es war nicht schön anzusehen und roch nach Tod, Lambrusco und Brünette Doppel. Eine Hand voll Mal versuchte sie, mit mir Kontakt aufzunehmen. Weder hörte ich das Wort Entschuldigung, noch war sie nüchtern. Meine Tür stand offen. Ich bot ihr an, dass ich mich mit ihr hinsetzen würde, wenn sie je ein halbes Jahr lang nüchtern sein sollte. Dazu kam es nicht. Sie vergaß die Abmachung früh. Alkohol. Selektives Vergessen schon wieder. Auch Narzissmus. Über allerlei Personen ließ sie mir ausrichten, dass sie auf einen Anruf von mir wartete. Ich dachte nicht daran. Die Überbringenden dieser Nachricht fanden das häufig unangebracht von mir. An einem Sonntag starb sie, 10 Jahre später. Meine Schwester war die letzten Tage für sie da und ich weiß, dass auch die Geschwister meiner Mutter noch mit ihr sprachen. Das Ende war intensiv. Einen Monat zuvor hatte sie die Diagnose Rachenkrebs bekommen. Wie in solchen Fällen üblich, wurde Bestrahlung und Chemotherapie verordnet. Es drängte. Meine Mutter lehnte die Behandlung mit physischer Gegenwehr ab, weshalb die Therapie sofort eingestellt werden musste, abgesehen von der Schmerzmedikation. Es war ihr nicht mehr gut möglich zu essen oder zu trinken. Ohne Behandlung wäre sie ohne Sonde wohl verhungert. Wäre sie nicht nach der Rückkehr ins Bürgerheim unerwartet für immer eingeschlafen. Das stimmt nicht positiv, denn sie hatte höllische Angst vor dem Tod und wünschte sich nichts mehr als einen ruhigen Abgang. Darüber hatten wir in besseren Zeiten gesprochen. Um uns herum starben ständig Leute. Das Thema kam auf. Ein Glück für alle, ein versöhnlicher Abgang. Es musste nicht auch noch dramatisch enden. Nach dem Gespräch mit meiner Schwester lege ich auf. 5 Minuten starre ich aus dem Fenster. Ich sehe den Dreibündenstein nicht mehr. Alles vor meinen Augen ist eine einzige Bildfläche. Mein Blick geht durch das Fenster, durch die Häuser, durch den Berg und durch den Rest dahinter, bis er in die Ewigkeit des Alls schießt. Auf diesen Anruf warte ich seit dem Jahr 2002, als meine Mutter und ich unser Suizidversuch und Klinik-Bingo begannen, mit je einem Punkt. Damals wurde mir bewusst, dass meine Mutter und ich mit unserem jeweiligen Lebensstil beide rasend auf eine Tragödie zusteuerten. Zu dieser Zeit waren wir beide berufstätig. Beide hatten wir ein Suchtproblem, saisonale Depressionen und nahmen Medikamente. Während ich außer Rand und Band war und die Kontrolle verlor, kam bei ihr der Lebenswille abhanden und die Faszination Tod übernahm das Steuer. Trotzdem hätte ich mich bei ihr niemals einen Suizid vorstellen können. Dafür war sie viel zu stolz und gleichzeitig ängstlich, was die Dunkelheit betraf. Meine Schwester hat mich daran erinnert, dass unsere Mutter uns mehrmals mit Selbstmord gedroht hatte. Jetzt war sie also gegangen, in Frieden. Den Anruf hatte ich zwar jahrelang erwartet, aber die Schlussharmonie war mir suspekt. Es floss keine Träne. Ich saß auf dem Holzstuhl, bis mein Arsch wehtat und ich mich bewegen musste. Dann informierte ich einige Leute, schrieb Mails, tätigte Anrufe und stellte mich auf die kommenden Tage ein. Es würde brutal werden, sich an die vielen Probleme und Tragödien zu erinnern. Wir würden den Schmerz jetzt aufarbeiten müssen. Trotzdem wünschte ich Mutter Frieden und Ruhe. Danke.
Wow, schwer. vielleicht ganz kurz vorab für unsere Zuschauer. Das ist ein aufgezeichnetes Gespräch, deswegen können wir jetzt gerade nicht auf Zuschauerfragen eingehen. Fragen kommen jetzt von mir. Ich bin da gesessen, ich habe zugelassen. Mir sind eigentlich 2 Sachen aufgefallen. Das eine war, wie unglaublich gefasst du warst. Ich glaube, zweimal dich gehört, wie die Stimme vielleicht ein bisschen gebrochen ist, aber sonst gar nicht. Wie kannst du so einen Text so gefasst vorlesen?
Ich mache das schon seit 30 Jahren. Also ich habe ja früher im Rap schon relativ deutlich gesagt, was ich empfunden habe. Und jetzt bei den Büchern ist es nicht anders. Und ich glaube, das macht einen Teil von einer gewissen Ruhe aus.
Hast du, wenn du den Text lesest, keine Flashbacks?
Mal, es ist furchtbar sogar. Also es ist, ich habe mich da völlig verschätzt mit dem Buch. Ich habe eigentlich gemeint, ich schreibe es und dann ist das alles draus. Aber jetzt habe ich ja Lesungen, immer wieder. Also es sind mehr als 40 das Jahr. Und jedes Mal, wenn ich lese, kommt natürlich alles wieder hoch. Aber ich probiere das im Moment vor Lesung nicht zu fest durchschimmern lassen, sondern kümmere mich dann nachher um mich selber.
Das andere, was mir aufgefallen ist, es ist gnadenlos. Inwiefern ist das Buch eine Befreiung von dir oder ein Befreiungsakt, das Buch zu schreiben?
Ja, also es war schon einer. Ich habe das ja nicht geplant, das Buch. Also, es steht auch drin, in welchen Tagen ich das geschrieben habe. Also, es waren 8 Tage gewesen. Und zwar von dem Moment, wo ich es erfahren habe, bis zum Tag nach der Beerdigung, habe ich dann durchgeschrieben. Das waren 8 Tage gewesen. Und das hat schon sehr viel gelöst und ausgelöst wieder. Also Befreiung im Sinn von, ich habe wieder einen klaren Kopf gekriegt. Das hat wie rauswählen. Das hat also doch eine befreiende Wirkung gehabt.
Wie geht es dir jetzt im Vergleich zu der Zeit, bevor du das Buch geschrieben hast? Was hat sich verändert?
Es geht mir schlechter. Ja, natürlich. Ja, nein, ich lese es ja so viel. Vorher habe ich mich nicht mit dem Thema auseinandergesetzt, dass meine Mutter stirbt, bis sie gestorben ist. Also ich habe ja wie gesagt, 10 Jahre haben wir keinen Kontakt gehabt. Und dann ist alles hochgekommen. Über da im Buch kann man auch noch viel mehr Geschichten anlesen. Also es kommt ein ganzes Sammelsurium von Sachen zusammen. Und nein, die Strenge hat angefangen mit dem Buch selber.
Du hast gesagt, du hast in 8 Tagen geschrieben, was ja eine extrem kurze Zeit ist. Und wenn ich mir jetzt vorstellen kann, entweder eine extrem intensive Recherchephase mit sich bringt oder du hast das schon irgendwo gehabt. Wie ist der Prozess vom Schreiben gegangen in dieser sehr kurzen Zeit?
Genauso, wie ich es vorher vorgelesen habe. Ich bin hergesessen, habe das Telefonat mit meiner Schwester und dann habe ich angefangen zu schreiben. Und habe dann einfach nicht mehr aufgehört. Also der Text selber war noch viel länger gewesen. Ich möchte mich da an dieser Stelle noch bei meinen beiden Lektorinnen bedanken, weil die haben es da ziemlich gut zusammengekürzt, dass es einigermaßen lesbar wird, weil ich habe noch viel mehr Zeug drin gehabt, als im Buch ist. Und habe auch ein paar Wiederholungen noch drin gehabt von Sachen, die mir sehr wichtig waren.
Was für Sachen?
Es gibt ein paar Geschichten da drin, wo die Leute ruhig sollen das Buch lesen. Kleine Geschichten, wo ich zum Teil recht weit ausgebaut habe, wo dann am Schluss jetzt da nur noch ein paar Ziele sind eigentlich. Mhm. Also es gibt zum Beispiel eine Szene, ich kann eigentlich nicht verraten. Ich bin mal mit meiner Mutter und ihrem damaligen Mann besoffen von einer Alpine gefahren, weil sie sich betrunken haben am Nachmittag. Und das hat mich so dermaßen verstört, wie schlecht sie gefahren sind, dass ich ausgestiegen bin und gelaufen bin heim. Man muss wissen, von uns daheim bis auf die Alp sind etwa 20 Kilometer. Und sie sind dann nochmal umgekehrt, sind zurückgekommen und haben es wahrscheinlich selber nicht geschnallt, dass ich das ernst meine. Und haben mich dann nochmal überredet, um dann doch mitzufahren. Und das war eine furchtbare Fahrt. Sie waren so blau, sie sind im Slalom über die Landstrasse gegondelt. Und ich habe das bewusst mitgekriegt. Ich bin etwa, 11, 12 Jahre alt. Also 5. oder 6. Primarklasse. Und das habe ich zuerst sehr ausführlich beschrieben und das ist jetzt im Buch nur noch ein paar wenige Sätze lang.
Thema Alkohol ist auch angesprochen worden, ich habe es verstanden. Eigentlich noch bis zum Tod von deiner Mutter war der Alkohol bei dir auch sehr präsent gewesen.
Ja.
Du hast vorhin, als du reingekommen bist, auch so ein bisschen mit einem Lächeln gesagt, dass das Festival ist das erste, wo du nüchtern auftrittst.
Ist es?
Was ist deine heutige Beziehung zum Alkohol und wie schaust du auch zurück auf deine Zeit, wo der Alkohol noch ein bestimmender Teil von deinem Leben war?
Also es ist auch jetzt ein sehr präsenter Teil. Also ich bin nicht abstinent, bin weit davon entfernt. Aber ich trinke sehr gesellschaftlich, sage ich jetzt mal. Also ich habe mein Feierabendbier, wenn ich nach dem Arbeiten in die Beiz gehe. Ich habe einen Geburtstag mal einen Champagner in der Hand und so. Aber es ist nicht mehr, es hat wilde Zeiten gegeben. Also es hat, in meiner Trinkerkarriere ist es auch recht tief runtergegangen. Also ich hatte eine Phase, in der ich jeden Tag meine Flaschen Absinth gesoffen habe. Und das war so Mitte 20 gewesen. Das beschreibe ich da drinnen auch noch. Und es wäre heuchlerisch von mir, so zu tun, als ob ich nicht trinken oder getrunken hätte. Ja. Das ist nicht die Weisheit von dem Buch. Es ist auch nicht hörend auf trinken und trinke kein Alkohol, sondern es ist einfach, ich beschreibe, was ich erlebt habe zu dem Thema und probiere den Leuten etwas mitzugeben, die vielleicht sich selber hinterfragen, die vielleicht nicht recht wissen. Und die können sich da sicher einiges daraus ziehen, wo die Krise anfängt.
Noch mal kurz zurückkommen auf deine Jugend. Was war für dich als Kind ein guter Tag?
Ich hatte eine sehr gute Kindheit. Das ist auch noch so eine Kontroverse vom Buch. Ich war ein extrem gerne Kind. Ich habe mich einfach beschäftigt mit anderen Sachen als meine Mutter. Also ich war im Turnverein, ich war im Fußball, im Basketball, bei der Jungwacht. Und habe mit meinen Kollegen abgemacht. Das heisst, ich habe eigentlich sehr wenig Zeit daheim verbracht. Oder bewusst wenig Zeit daheim verbracht. Und darum sind viele gute Tage. Also ich bin auch sehr gerne in der Schule. Ich war ein guter Schüler. Und ich war auch wirklich, wirklich sehr zufrieden in der Schule. Und ich habe also mein Leben rund um sie herum eigentlich sehr erfüllt gestaltet. Und bin wirklich happy gewesen.
Das ist schön. Und auch schön zu hören, so ein bisschen als Kontrast vielleicht zu dem, was er vorne gehört hat. Ich möchte kurz einmal auf deine Musiker oder deine Hochzeit als Musiker zurückkommen. Du bist ja dort, ja, wie gesagt, du bist Luxi, du bist konfrontativ gewesen, du bist auch vulgär gewesen. Wenn man das jetzt hört, es ist nicht weniger, aber es ist anders konfrontativ in diesem Buch. Wie viel Jimmer steckt noch in dir und wie viel Jimmer steckt in diesem Buch?
Also ich erkläre das den Leuten immer so, dass Leute, die das Buch lesen, haben jetzt eine Erklärung für meine Art von Musik, die ich mache oder gemacht habe. Früher noch ein bisschen öffentlicher, jetzt ein bisschen mehr im Untergrund und ein bisschen Indie. Aber ja, ich glaube, das Buch ist wie die Erklärung für das Ganze. Also es ist eins zu eins die gleiche Person und man kann es, glaube ich, recht gut nachvollziehen. Wenn man jetzt zum Beispiel das Buch liest und sich das Album «Eiszeit» anhört, dann fangen da Zahnräder oft mal ineinander hineinrotieren und dann, okay. Also die Geschichte ist nicht einfach aus dem Nichts gewesen, das «Eiszeit»-Zeug, sondern da gibt es eine jahrelange, jahrzehntelange Aufbau-Vorgeschichte.
Das also ist eigentlich der Prolog zu deiner Musik.
Ja, sicher, ja. Origin Story.
Ja, genau. Episode 1 bis 3 von Star Wars. In deinem Buch, aber auch in deiner Musik, hast du ja oft System kritisiert, vor allem im Umgang nachher mit Kindern von suchtkranken Eltern. Es wird nicht die letzte Frage sein, aber ich möchte dir das noch schnell die Plattform geben. Was ist deine Botschaft an System?
Oh, an System.
Wenn es um das Thema geht.
Das werde inzwischen viel gefragt, weil viele von den Lesungen sind in Sachen wie, also ich lese für die KESB, ich lese für Sozialdienste, ich lese für sonst Familienberatungsstellen. Und was ich denen sage, ist, stellen das Kind in den Fokus. Also auch wenn du mit suchterkrankten Eltern zu tun hast, sollst du daran denken, dass das Kind eigentlich im Fokus stehen muss, statt der Erwachsene. Und das ist so meine Botschaft einmal an die Fachleute, dass man wirklich auf die Kinder achten in so Situationen, wenn es Konfliktfamilien sind. Das ist meine Botschaft.
Yes. Eine letzte haben wir noch. Du hast das Kind angesprochen. Machen wir ein Gedankenexperiment. Wenn du nachher rauslaufen würdest und deinem jüngeren Jamaka über den Weg laufen würdest, was würdest du sagen?
Super gemacht. Du wirst nur einen Spass haben nach 20 bis etwa 30. Und dann schreibst du noch ein paar Bücher.
Ein paar Bücher. Alles klar. Gianmarco, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für dein Buch, für deine schonungslose Ehrlichkeit.
Danke dir. Merci.
Gianmarco Schmidt.
Dankeschön. Danke.
Das war eine Folge des Next Chapter Podcasts von Ex Libris. Danke, dass du dabei warst. Hör gerne gleich weiter und tauche noch tiefer in die Welt der Geschichten ein. Es gibt weitere spannende Lesungen zu entdecken. Lausche und lass dich inspirieren. Alle Bücher auf exlibris.ch.